habe mir vorgenommen, noch ein bisschen im Propheten Hesekiel zu bleiben und heute aus dem Kapitel 37 zu lesen. Das passt ganz wunderbar zu dem Sonntag heute, Jubilate. Mit dem Wochenspruch, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Es geht um Neuschöpfung, um ein neues Leben, das Gott schenkt. Und wir hören jetzt diesen Text, der zuerst an das Volk Israel geht, aber auch uns als Gemeinde viel zu sagen hat. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und sie waren ganz verdorrt. Oder man könnte auch übersetzen, verblichen, wie Knochen von der Sonne verbleicht. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Also Hesekiel war kein Charismatiker, der sagt sofort glaubensvoll: Ja, Gott ist alles möglich, Halleluja, die Totengebeine werden lebendig, sondern er ist ein Mensch. Du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich: Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen: Ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben, ich lasse Fleisch über euch wachsen, ich überziehe euch mit Haut. Und ich will Odem in euch geben, dass ihr wieder lebendig werdet, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Man könnte auch übersetzen, es dröhnte, es war irgendeine gewaltige Geräuschkulisse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem: So spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden der Erde und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Ich will eure Gräber auftun und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufholen und in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und ich will euch in euer Land setzen, dass ihr erfahrt, dass ich der Herr bin. Ich sage es und ich tue es auch. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Viele Ausleger deuten diese Vision, die ich Ihnen vorgelesen habe, im Sinne der Sammlung des Volkes Israel aus allen Ländern. Ich hatte ja auch letzte Woche und die Woche davor schon darüber gesprochen. Und diese Vision schließt das noch einmal ab und sagt es detaillierter, genauer. In diesem schönen Bild, wo die Totengebeine zusammenrücken, wird das dargestellt. Das ist nun seit Ende des 19. Jahrhunderts im Gange. Denn da waren die ersten Siedlergruppen nach Israel gekommen, hatten dort Land gekauft und sich niedergelassen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann weitere Einwanderungswellen und 1948 dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Gründung eines Staates. Interessant ist hier bei dieser Vision, die Hesekiel hat, dass die Auferweckung des Volkes oder die Wiedergeburt des Volkes, worüber ich gesprochen hatte, was in Kapitel 36 im Propheten auch schon gesagt wird, nicht vor 2600 Jahren, so alt ist dieser Text, nicht? Dass das keine plötzliche Sache ist, sondern es ist ein Prozess. Die Knochen rücken erst zusammen, dann bilden sich Sehnen und Muskeln darüber, schließlich Haut. So ist auch die Gestaltwerdung des Volkes Israel und dieses Staates in der Neuzeit kein plötzliches Ereignis. Das ist nicht einfach über Nacht geschehen, sondern es vollzog sich über verschiedene Phasen. Wie ich schon sagte, erste Siedler, die Land kauften, dann die Wiedereinführung der hebräischen Sprache. Ich habe dazu ein Buch gelesen, der Mann, der das in Angriff genommen hat, ein Wahnsinnsmensch. Es gab diese Sprache nicht mehr als gesprochene Sprache. Und ganz viele Begriffe mussten überhaupt erst gefunden werden. Er hat Begriffe in hebräischer Sprache erfunden, muss man sagen. Das war ein unfassbares Werk, das dieser Mann da ins Leben gerufen hat. Jetzt haben wir diesen modernen Staat und die Landessprache ist Hebräisch, die Sprache der Bibel, nicht? Als gesprochene Sprache. Das ist einmalig in der Weltgeschichte, was hier mit diesem Volk vonstatten geht. Und das alles geschieht vor unseren Augen. Wir sind live dabei. Man denkt ja manchmal, auch wenn ich mal dabei gewesen wäre bei Dingen, die in der Bibel geschrieben stehen, nicht, dann könnte ich vielleicht auch mehr glauben. Leute, wir sind mitten dabei. Es vollzieht sich alles vor unseren Augen. Unter großem Getöse übrigens. Die Gebeine rücken zusammen unter gewaltigem Rauschen und Lärm. Ist das nicht so? Wie viel Lärm begleitet die Staatswerdung Israels, nicht? Zwei Weltkriege, die maßgeblich dafür mitgewirkt haben, dass dieses Volk wieder in sein Land kommt, was über 2000 Jahre für völlig ausgeschlossen gehalten wurde, unter Getöse und Kriegslärm bis heute. Und entscheidend ist aber dies in der Vision, dass nämlich nachdem durch Gottes Macht, durch das vom Propheten ausgesprochene prophetische Wort, die Knochen wieder zusammenrücken und sich Körper bilden, dann in einem letzten Schritt sozusagen eine zweite Phase, durch Gottes Geist diesem Körpern dann Leben eingehaucht wird. Es erinnert ja an die Schöpfungsgeschichte, ne, wo Gott auch erstmal einen Körper schafft und dann seinen Geist hineinhaucht. Und viele Ausleger beziehen das auf eine geistliche Erweckung des Volkes. Die steht noch aus, wenn sie nämlich ihren Messias erkennen. Paulus schreibt das in Römer 11, dass Israel jetzt als Volk, also er schreibt ja zu seiner Zeit, nicht, da erlebt er den Schmerz, dass, und er kannte das ja von sich auch, als ein Verfolger der Gemeinde, dass dieses Volk ihren Messias ablehnt. Und er sagt, jetzt wird dieses Volk von Gott zur Seite gestellt. Nicht abgeschrieben endgültig, aber auf die Seite gestellt. Gottes Geschichte mit diesem Volk sozusagen schlummert. Und es kommt die Zeit der Gemeinde, der Völkermission, der Gemeinde Jesu, die entsteht aus allen Heiden. Aber dann, sagt Paulus, am Ende, zuletzt wird dieses Volk wieder angenommen, weil Gottes Gaben und seine Berufungen ihn nicht gereuen. Er hat ein Verheißungswort gesprochen an Abraham und er hat dieses Verheißungswort immer wieder neu ausgesprochen, auch bei den Propheten. Und Gott wird tun, was er gesagt hat. Und dann schreibt Paulus in Römer 11, nun ist einem Teil Israels wieder so eine Verstockung widerfahren. Sie sind verstockt, sie können die Botschaft nicht hören. Mit dem Stichwort Verstockung macht Paulus übrigens deutlich, diese Sache ist nicht zufällig, es ist auch nicht nur etwas Menschliches, sondern hier ist Gottes Handeln, ein geheimnisvolles Handeln Gottes in dieser Geschichte mit diesem Volk. Also das Volk ist verstockt, so lange, bis die Fülle der Heidenvölker zum Heil gelangt ist. Also Gott hat ein Ziel mit diesem ganzen Geschehen. Und dann, schreibt Paulus, mit Bezug auf Jesaja 59, dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Alles Aufbegehren gegen Gott, alle Unverstand, alles menschliche Widerständige, alle Schuld wird weggenommen von diesem Volk an einem einzigen Tag. Dann werden sie, wie wir aus Sacharja 12, Vers 10 entnehmen können, den Messias, den wir bekennen, Jesus Christus, als den Gekreuzigten erkennen und werden wehklagen um ihn. Und dann wird das ganze Volk, Sacharja 13, 1, steht es, einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Im Grunde das, was wir heute als christliche Gemeinde schon bekennen, dass in den Wunden Jesu wir einen offenen Quell haben, weil wir gereinigt werden durch sein Blut, weil Gott uns unsere Sünden vergibt und wir neu werden. Dann werden sie in diesem Moment Gottes heiliges Volk sein im Land Israel, das dann, wir haben es gehört in Hesekiel 36, wie ein Garten Eden sein soll. Und dieses Ereignis steht noch bevor. Also das eine ist jetzt, nicht? Wir sind mittendrin und das andere steht aus. Geistliche Neubelebung dieses Volkes. Der Text bezeugt aber auch, wie ich meine, die leibliche Auferstehung. Mehrfach wird ja hier in dem Text gesagt, ich will euch aus euren Gräbern holen. Ich will euch aus euren Gräbern holen. Und wenn ich euch aus euren Gräbern geholt habe, nicht, steht da so deutlich. Also selbst wenn wir den Text als Metapher deuten und sagen, es bezieht sich auf die Neuwerdung und Wiederherstellung des Volkes Israel, in einer Bildrede ist das doch trotzdem so anschaulich beschrieben hier durch den Propheten, nicht? So greifbar, dass man eigentlich fast zwangsläufig eine leibliche Auferstehung der Menschen damit assoziiert. Ich würde nun den Text nicht als einen Lehrtext bezeichnen über die leibliche Auferstehung, aber es ist doch zumindest spannend, dass auch der Apostel Paulus einen solchen Zusammenhang herstellt, denn er sagt in diesem Kapitel Römer 11, woraus ich schon zitierte, wenn Israels zu Fall kommen, also er sagt, sie sind sozusagen hingestürzt, sie haben den Messias abgelehnt, nicht? Das ist wie ein Fall. Wenn das schon für die Welt Heil bedeutet, weil ja jetzt den Völkerwelt, den Heiden das Evangelium verkündigt wird, was wird dann ihre Annahme, wenn Gott sich dieses Volkes wieder annimmt, anderes sein als Auferstehung aus den Toten, Leben aus den Toten? Das heißt, der Apostel Paulus stellt diesen Zusammenhang her. Wenn wir also im Glaubensbekenntnis sagen, von dort wird er kommen, von der Wiederkunft Christi sprechen, müssen wir mitdenken, dass dieses Kommen Christi für Israel die geistliche neue Geburt bedeuten wird. Sie werden ihn erkennen und damit in Zusammenhang steht Leben aus den Toten. Merkt ihr, wie man, je mehr biblische Texte man kennt und wie genauer man sie kennt, die zusammenfügen kann zu einem Bild, nicht? Halten wir also fest, die Toten werden leiblich auferstehen. Gott kann ihnen neue Leiber geben. Wir hatten wieder ein Gespräch darüber neulich, dann sagt jemand, ja, das kann man sich ja irgendwie nicht vorstellen, nicht? Ja, aber daran kann es ja nicht hapern, dass man sagt, ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen kann ich es nicht glauben. Ja, das ist doch kein Argument. Also wenn wir die Schöpfung betrachten, wie das in 1. Mose geschrieben steht, aus Staub vom Erdboden bildet Gott einen Körper. Das können wir uns nicht vorstellen. Deswegen steht da auch Staub und nicht etwa Lehm oder Ton oder so etwas. Damit macht der Text deutlich, es ist ein übernatürliches Handeln Gottes. Das hat nichts zu tun mit dem, was wir sehen und erfahren können in unserer materiellen Welt. Nicht? Es ist Gottes machtvolles Handeln. Und wie das in der ersten Schöpfung war, so ist das auch in der Auferstehung der Toten, dass Gott Leiber schenkt. Gott kann neue Leiber geben, wie er in der Schöpfung einen ersten Leib gibt. Und auch wenn wir jetzt betrachten, wie ein Kind im Mutterleibe entsteht aus einer einzigen Zelle. Also ein Irrsinn, ein Wunder, man kann es beschreiben, aber verstehen kann man es nicht. Und auch jeder vernünftige Biologe und Mediziner sagt, wir stehen da immer noch vor einem Wunder. Wir können das beschreiben, aber nicht wirklich verstehen, wie das geht. Und warum das vor allen Dingen geht, nicht? Warum so ein Mensch entsteht und dann entsteht das alles unter unglaublichen Wundern und dann auf einmal nach 80 Jahren, dann stirbt dieser Mensch. Warum stirbt denn der dann auf einmal? Warum kann der Mensch dann das, was so entstanden ist, nicht einfach am Leben erhalten? Keiner weiß es. Was ist der Tod? Da liegt der Körper und ist tot und ist alles noch dran, ist alles noch da, aber er lebt nicht mehr. Ja, das sind alles Gottes Dinge, die wir staunen. Gott kann neue Leiber schenken und ihnen Leben einhauchen, wie auch Paulus 1. Korinther 15 sagt. Er sagt, wir werden auferstehen, leiblich. Es gibt einen natürlichen Leib, der verwest. Es gibt einen geistlichen Leib, der verwest nicht. Lass uns doch aufhören, immer darüber nachzudenken und rumzukrämern, wie kann das sein? Und lass uns doch das einfach sagen, als ein Bekenntnis unseres Glaubens. So wird es sein, müssen wir nicht verstehen. Aber wenn wir diese Glaubenshoffnung nicht haben, sind wir arm, armselige Menschen. Und das möchte ich der Gemeinde sagen. Sag das mal ruhig nach draußen. Wie oft werden wir belächelt von Leuten, die sich so klug fühlen? Sag doch denen das mal. Weißt du was? Du bist ganz klug, aber armselig. Dein Leben ist armselig ohne Auferstehungshoffnung. Lass mich in Ruhe. Du kannst nichts an die Stelle setzen. Und wissen tust du auch nichts. Lass mich in Ruhe mit deinem armseligen Leben. Ich habe Auferstehungshoffnung. Und dazu möchte ich jetzt mit euch ein Lied singen. Und zwar ist das ein Lied, das hat gedichtet, der Text hat gedichtet, der erste Staatspräsident Israels, Ben Gurion. Und wenn ihr unter dem Lied 659 mal schaut, wann das entstanden ist, 1942 ist dieser Liedtext entstanden. Da war das Volk Israel am Ende. Da war nichts zu hoffen, da war nichts zu erwarten. Da war das Totenfeld ganz real. Verblichene Totengebeine, ein Riesenfeld von Leichen. Und da dichtet er diesen Liedtext und er hat Bedeutung für Israel natürlich. Im Blick auf dieses Volk kann man dieses Lied singen, aber es ist auch ein schönes Frühlingslied mit der Mandelblüte, nicht? Und der Frühling gibt uns ja ein Sinnbild für unsere Auferstehungshoffnung. Die Natur erwacht wieder zu neuem Leben. Auch das ist jedes Jahr ein Wunder, wenn man das sieht, wie die Blumen wieder aus der Erde kommen. Und das ist ein Sinnbild für unsere Auferstehungshoffnung. Also wir können das in beide Richtungen singen, im Blick auf Israel und im Blick auf unsere Auferstehungshoffnung. Und nach dem Lied mache ich dann den letzten Punkt der Predigt und der ist jetzt auch dann ein ganz aktuelles Thema. Man muss immer auf den Pfarrer hören mit seinen Kapriolen, sonst geht's schief. So, jetzt der andere Predigtteil. Der Text lehrt uns, das Unmögliche zu erwarten. Ist ja ganz und gar unmöglich. Also Auferstehung der Toten ist für uns unmöglich. Über die ganzen Jahrhunderte Vorstellung, dass das Volk Israel wieder ein Volk wird in seinem Land, ganz und gar unmöglich. Alle haben es geleugnet, es ist aber geworden. Und ich möchte uns jetzt sagen, durch Jesus Christus sind wir ja als Gemeinde Jesu auch Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk und wir können an Israel, an seiner Geschichte, an den Dingen, die Gott mit diesem Volk tut und sagt, lernen. Und so wie das Volk Israel Phasen von Aufbrüchen und aber auch totalem Niedergang hatte und bis heute hat, ist das in der Gemeinde auch. Und ich denke, das ist nicht übertrieben, wenn ich sage, wir sind doch heute mehr tot als lebendig. Also eigentlich so in unserer Kirche, dass alle Hoffnung verloren scheint. Ich empfinde jedenfalls, dass wir an einem solchen Punkt sehen. Wenn wir uns mal in unserer Gesellschaft betrachten, nicht? Wir als Gemeinde im Umfeld unserer Gesellschaft, in dem Kontext, in dem wir leben, sehen wir, wie die Relevanz unseres Glaubens, der mal Europa geprägt hat, eigentlich vollständig verloren ist. Es hat keine Relevanz mehr. Gar nichts. Und wir haben Mühe, dass wir hier und da vielleicht mal noch ein Gespräch über unseren Glauben haben. Irgendwo mal ein kleines, bringen was an, aber es verläuft im Sande. Wenn wir dann unsere Tauf- und Konfirmandenzahlen sehen, und dagegen die Sterbefälle und die Austritte rechnen, dann riecht das schon alles sehr nach Totengebeinen. Und ist ja auch so, dass eine gewisse Kraftlosigkeit empfunden wird. Dass man so dahin dämmert, man tut vielleicht hier und da noch seine Pflicht als Ehrenamtlicher in der Gemeinde, aber auch die Pfarrerschaft, aber man hat lange schon vielleicht die Begeisterung, also eine wirkliche Begeisterung für die Vision von Gemeinde, die Jesus uns eigentlich gegeben hat, verloren. Da ist keine Vision von wirklichem Neuanfang. Man plätschert so dahin. Aber dass wieder wirklich Leben hineinkommt. Und wenn wir in den Text hineinschauen, wie das Israel damals war, der Prophet Hesekiel sprach genau in der Zeit, als das Südreich Juda im Zusammenbruch war. Und dann wurde Jerusalem von den Babyloniern zerstört, die Mauern geschleift, der Tempel zerstört, alles weggeschleppt. Tausende, Abertausende auf einem langen Treck verschleppt nach Babylon, viele gestorben, am Wegesrand liegen geblieben. Da war keine Hoffnung mehr. Und dann, deswegen sagt ja Gott, siehe, jetzt sprechen sie, also das Volk, nicht, was noch übrig ist davon, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Ist aus, vorbei. Vorher war immer noch mal, ach, wir raffen uns noch mal auf, nicht? Es ist alles klein geworden, nicht? Nur noch Jerusalem und ein bisschen drumherum. Der Prophet Jesaja sagt, nur Jerusalem ist übrig geblieben, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld. Ein schönes Wort, finde ich. So kamen die sich vor. Eine Gurkentruppe, noch so ein bisschen übrig geblieben. Aber, okay, man hält das noch fest. Aber dann war nichts mehr aus. Aus, vorbei, da kommt nichts mehr. Jetzt sind sie in Babylon angesiedelt. Noch 2, 3, 4 Generationen, dann wird alles ausgelöscht sein. Weil das Volk dann aufgegangen sein wird in der Nachbarschaft, wo sie wohnen. Unsere Hoffnung ist verloren. Und Gott sagt, Weissage zu ihnen, ich will eure Gräber auftun und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Denn das Volk Israel, wie auch wir, rechnen ja immer mit seinen eigenen Möglichkeiten. Wir gehen ja menschlich daran, nach unserer natürlichen Vernunft, was geht und was nicht geht. Nicht? Das wird auskalkuliert. Und Gott sagt, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das ist im Übrigen bis heute so, auch mit der Geschichte Israels. Es geht gar nicht um die Juden und ob die besser sind als andere oder ob die Recht haben, ob die mehr Recht haben als die Palästinenser. Darum geht es alles gar nicht. Sondern es geht darum, dass Gott sagt, ihr sollt erfahren, auch die Welt soll erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich habe was gesagt und ich tue das. Und das werden wir erleben, was immer die UNO beschließt oder nicht beschließt, werden wir erleben, das geschieht, was Gott sagt. Und die Leute in der Christenheit, die das gesagt haben, was die Bibel sagt, die sind in ihrer Generation vor 100 oder 200 Jahren ausgelacht worden, die hatten aber Recht. Es nützt ihnen jetzt nichts, weil sie gestorben sind, aber sie hatten trotzdem Recht. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich denke, dass es aber genau sich auf uns übertragen lässt als Volk Gottes. Unsere Hoffnung ist verloren. Das ist menschlich betrachtet die Wahrheit. Die wir aber nicht sehen, solange wir noch mit unseren Programmen und unseren Maßnahmen beschäftigt sind, sehen wir das nicht, da blenden wir das aus. Nicht? Heute sitzt die Kirche hier voll, wir haben Besuch aus Nischwitz, der Chor hat gesungen, da rettet man noch so vieles ein bisschen rüber, Gemeindeleben, sagt, ach, ist ja schön. Die Wahrheit ist, Leute, dass wir sind am Ende. Da können wir uns doch nicht drüber wegtrösten in Pölzig, sagen, ach, wir sind 6 Kinder zum Kindergottesdienst gegangen. Natürlich freuen wir uns, nicht? Aber seht das mal auf die Fläche. Wir können hier einen Radius machen, 10 Kilometer, 15 in der ganzen Fläche. Da ist nicht irgendwo ein Kindergottesdienst. Da wollen wir wohl sagen, es gibt Hoffnung. 6 Kinder haben wir rausgeschickt. Wir sind vollkommen am Ende. Sind wir das wirklich? Dass wir das sagen, wir sind tot. Oder sagen wir mal, nein, wir sind noch ein bisschen lebendig. Weil wir unsere Reliquien noch, also ich meine damit nicht Totenschädel von irgendwelchen Heiligen, nicht? Wir haben als Evangelische andere Reliquien. Man hat irgendwelche Dinge im Gemeindeprogramm, die man noch rübergerettet hat, als den heiligen Bestand, der lutherische Gottesdienst, der noch gefeiert wird, in irgendwie, wo es eben noch geht. Und das halten wir für Leben. Nein, wir sind am Ende, wir sind tot. Wir sind nicht fähig, geistliche Menschen zu zeugen. Denn der Apostel Paulus sagt ich zum Beispiel über Timotheus, ich habe dich gezeugt durch die Botschaft des Evangeliums, geistlich, ein geistlicher Mensch geworden. Geschieht das? Dass wir das Evangelium verkündigen und Menschen kommen zum lebendigen Glauben? Wir sind am Ende. Und ich war jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag in Bonn-Landen bei Stuttgart. Die hatten mich eingeladen, das Kirchenkreismodell Gera vorzustellen. Da war ich erstmal auch erschrocken. Ich hatte mich nämlich gewundert. Ich dachte, ach, die Württemberger haben so viel Geld, die haben doch die Probleme gar nicht wie wir. Ne? Warum wollen die das jetzt hören? Und dann erfuhr ich, die württembergische Kirche hat einen Fahrplan verabschiedet und der sieht vor, bis 2030 kommt in jedem Kirchenkreis flächendeckend ein Drittel der Pfarrstellen weg. Ein Drittel in den nächsten 6 Jahren. Und das betrifft Orte, die sind seit der Reformation Pfarrsitz gewesen. Die haben ihre Pfarrsitze über den 30-jährigen Krieg gerettet. Und jetzt kommen die weg. Und da ist eine Schockwelle, nicht? Da ist Erschütterung. Aber ich habe dann mit vielen Pfarrern gesprochen in der Pause, die sagen, ja, bei uns ist noch alles sehr lebendig, es sind immer 70, 80 Leute im Gottesdienst, 40 Konfirmanden, da läuft schon noch eine Menge, können wir nur von träumen. Aber die Schockwelle ist da. Und als ich dann berichtet habe, wie es in Gera aussieht und dass wir 2040 im ganzen Kirchenkreis Gera mit 100 Kirchen noch 5 Pfarrer sein werden, wenn es gut geht, da war nie still. Das ist das, wir sind am Ende. Und wenn Gott uns neu beleben will, dann beginnt das vielleicht damit, dass wir mal zusammenrücken. Weil in dieser Vision ist das ja so, ne? Das sind alles lauter Totengebeine und dann rücken die zusammen erstmal, bilden mal wieder Skelette. Nicht? Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich saß dann da, habe die Impulsvorträge gehört, wusste auch, dass heute Gemeindebesuch aus Thunhausen und Nischwitz da ist. Und dann dachte ich, aha, ja, das ist ja potzblitz, ein interessanter Gedanke. Nicht? Man erstmal zusammenrücken. Vielleicht beginnt das damit, dass wir zusammenrücken und der Gemeinde Jesu erstmal wieder eine sichtbare Gestalt geben. Denn das, was wir jetzt uns angewöhnt haben in den ganzen kleinen Kirchlein, kleckerweise hier 5 Leute da und so, bildet sich da Gemeinde Jesu ab? Ist das irgendwie sichtbar, erfahrbar für Menschen? Na, ganz gewiss nicht. Deswegen ist vielleicht ein Zusammenrücken, um überhaupt erstmal wieder einen Leib zu bilden, der auch das erkennbar macht, ein erster wichtiger Schritt. Interessant ist in der Vision, dass das unter viel Getöse vonstatten geht. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung hier in Pölzig, wenn man sagt, wir bilden einen Ort, wo wir als Gemeinde zusammenrücken und wir verkleckern uns nicht mehr in der Fläche überall hin, dann ist das mit viel Getöse verbunden. Was meint ihr, wie viel Widerspruch und Lärm dann gemacht wird? Von den Leuten, die aber im Grunde genommen auch kein Konzept haben und nichts uns sagen können, wie es denn gehen soll. Nicht? Die beharren einfach nur auf dem, was immer ist. Und sie wissen, es wird sterben, aber sie haben keine Antwort. Nicht? Und dieses Getöse muss man vielleicht einfach auch mal aushalten, um zusammenzurücken. Und dann ein Punkt, Hesekiel soll über diese Totengebeine weissagen. Und ich glaube, dass das die geistliche Pflicht ist, von allen, die noch geistliche Menschen sind und Verantwortung tragen, als Kirchenälteste oder als Ehrenamtliche, als Hauptamtliche, als Musiker, als Chorsänger. Wir haben als Christen die Vollmacht von Gott bekommen, zu weissagen. Und das heißt, Gottes Wort auszusprechen über eine an sich unmögliche Situation. Ja, Gott sagt zum Propheten, meinst du, dass sie wieder lebendig werden? Und der Prophet ist sehr zurückhaltend und sagt, du weißt es. Gott weiß alle Dinge und er kann alle Dinge. Aber er traut es sich nicht auszusprechen. Und dann sagt Gott, jetzt weissage über diesen Gebeinen, dass sie zusammenrücken und dass sie wieder lebendig werden. Und es ist unser Auftrag als Christen, das auszusprechen, was Gott über der Gemeinde gesagt hat. Das Neue Testament ist voll von Verheißungen Gottes. Das ist Gottes uns zugesagtes Wort. Aber wir sprechen das nicht aus, sondern wir sprechen die anderen Dinge aus. Nicht? Wir werden immer weniger. Das sprechen wir aus, alle Nase lang. Wir sprechen aus, was nicht geht, was wir nicht wollen, was uns schmerzt. Aber wir sprechen selten aus, was Gott gesagt hat. Seine Verheißung, sein lebendiges Wort über der Gemeinde, das muss gesagt werden, und zwar laut. Und das ist unser Auftrag. Und dann dürfen wir erwarten, dass Gott auch seinen Geist hineinlegt, dass wir wieder neu in unseren Tagen lebendig werden geistlich und geistliches Leben auch weitergeben können. Ich wünsche das sehr auch den Gästen, die heute hier sind aus Nischwitz, dass ihr in eurer Region zusammenrückt, dass ihr nicht verstreut bleibt, dass ihr euch nicht irre machen lässt von den ganzen Gegenstimmen und dem Gegenwind, sondern sagt, nein, wieder einen Leib bilden, der sichtbar ist. Wir wollen es gemeinsam versuchen und darum beten, nicht nur in Thonhausen-Nischwitz, sondern auch hier in Pölzig, dass dieses Skelett, was mit Sehnen, Fleisch und Haut überzogen wird, vielleicht, denn es wachsen Dinge, wo man zusammenrückt. Würde ich auch hier ja sagen, es sind Dinge gewachsen. Aber ich meine, dass doch noch wirklich Gottes Geist da hinein muss, in einem ganz anderen Ausmaße, dass wir geistlich auferstehen. Und dann können wir nämlich das Land auch in Besitz nehmen. Denn über das Volk Israel wird gesagt von Gott, ich will euch aus den Gräbern holen und in das Land bringen und das werdet ihr bestellen und wird wie ein Garten Eden sein. Und was ist unser Land? Wir haben ja kein Land als Christenheit, wo wir wohnen, in diesem Sinne. Aber Gott hat uns hinausgesandt in die Welt, das ist unser Land, wo wir verantwortlich sind. Mit der ganzen weltweiten Christenheit ist diese Welt unser Ackerfeld, unser Acker, den wir bestellen sollen. Und wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann geschieht, was Gott verheißen hat, dass nämlich das Evangelium die Welt auch wieder erreichen wird. Das jedenfalls wäre meine Hoffnung. Darunter möchte ich es nicht ansetzen. Das ist aber eine geistliche Vision. Das sagt nichts aus über die Form und über die Strukturen und so weiter, nicht? Das habt ihr gehört, hoffe ich. Das sind geistliche Fragen. Und jetzt möchte ich das noch ans Ende setzen. Die Kirche, in der ich jetzt tätig bin, die krankt nicht wirklich daran, dass wir so wenige Pfarrstellen haben. Hört auf, das immer vor euch herzutragen. Ich höre das immer und überall. Ja, und jetzt wird noch mehr gestrichen und das ist der Grund. Nein, der Apostel Paulus hat mit einem einzigen Mitarbeiter und einem Team von Betern den ganzen Mittelmeerraum mit Gemeindengründungen überzogen. Der eigentliche Grund ist, dass wir geistlich tot sind. Und wenn wir das nicht aussprechen vor Gott und sagen, das ist die Wahrheit, wir sind geistlich am Ende und Erneuerung kann nur von dir kommen, wir brauchen eine neue Erfüllung mit Gottes Geist, dann muss Gott handeln, er muss auf den Plan treten. Wenn wir da nicht hinkommen und alles mal beiseite lassen, was wir gewöhnt sind und was wir so aus den Jahrhunderten mitschleppen und sagen, wir brauchen geistliches Leben von Gott, dann wird es nicht geschehen. Aber wenn wir das haben und aussprechen, die Wahrheit und von Gott erwarten, dann können Dinge passieren, die wir jetzt noch gar nicht ermessen. Und das schenke Gott uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes auf dem Grund, dem festen Grund seiner Verheißung. Amen.